NDR Info. Shabbat Shalom. Das Magazin.
Und dazu begrüßt sie Almut Engelin. Herzlich willkommen. Als am vergangenen Wochenende die Nachricht durchdrang, dass der Iran dabei war, Israel massiv anzugreifen, versetzte das viele Menschen weltweit in Angst und Schrecken, propagiert das Mullah-Regime doch schon seit Jahrzehnten die Zerstörung des jüdischen Staates, den die iranische Regierung nur, Zitat, das zionistische Gebilde oder auch Krebsgeschwür nennt. Die massive Aufrüstung des Iran, seine Arbeit an einem Atomprogramm, all das verleiht den Drohungen ernstzunehmenden Nachdruck. Ben Segenreich in Israel war 30 Jahre lang Korrespondent des österreichischen Rundfunks ORF und arbeitet nun in Tel Aviv als freier Journalist. Ben Segenreich, alle, auch die USA, mahnen Israel, besonnen auf Irans Angriff zu reagieren. Und auch der mutmaßlich israelische Angriff bei Isfahan heute früh war nach jetzigem Stand, Freitag 10.30 Uhr, auch eher minimal. Welche Aspekte im Verhältnis zum Iran stehen denn aus israelischer Sicht im Vordergrund?
Nun, es ist alles noch sehr frisch, aber dieser israelische Schlag gegen den Iran, wenn es denn ein israelischer Schlag war, der war offenbar so kalibriert, dass er also wehtut und ein Signal darstellt, aber eben doch andererseits in keine gewaltige Eskalation führen soll. Die Israelis haben demonstriert, ihr Iraner habt mehr als 300 Raketen und Drohnen auf uns abgefeuert und fast keinen Schaden in Israel angerichtet. Und wir haben mit ein paar Raketen viel mehr erreicht, wir sind waffentechnisch weit überlegen. Und nehmt euch in Acht. Aber andererseits können die Iraner jetzt sagen, es war ja ohnehin nichts. Und damit ist diese Runde jetzt vielleicht abgeschlossen. Aber natürlich, es bleibt diese tiefe Feindschaft, solange die Mullahs den Iran im Griff haben. Und die Mullahs haben bisher eben einen Stellvertreterkrieg gegen Israel geführt. Israel ist durch Stellvertreter eingekreist, Stellvertreter des Iran, die der Iran finanziert und ausrüstet, die Hamas, die Hisbollah im Libanon, die Houthis im Jemen, schiitische Milizen im Irak und in Syrien und natürlich im Hinterkopf das iranische Nuklearprogramm, ein bisschen in Vergessenheit geraten. Aber das ist natürlich die große existenzielle strategische Bedrohung aus israelischer Sicht und mit der wird man sich noch befassen müssen.
Die arabischen Staaten haben ja zum Teil zu Israel gehalten bei dem schweren Angriff des Iran. Spielt das jetzt auch eine Rolle, dass Israel sich mit den arabischen Staaten gut abstimmen will im Grunde?
Also die Hoffnung ist natürlich mittel- und langfristig, dass eine, sagen wir mal, internationale Allianz aufgerichtet wird, die sich gegen den Iran stellt. Und es haben ja sunnitische arabische Staaten auch den Iran in Sicht als einen potenziellen Feind. Also man hat da ein gemeinsames Interesse zwischen Israel und gemäßigten arabischen Nachbarn gegen diesen aggressiven Iran. Und das heißt ja auch, dass möglicherweise die Hamas zuletzt den Angriff auf Israel am 7. Oktober losgetreten hat, angezettelt auch durch den Iran, um eben eine mögliche Normalisierung zwischen Israel und Saudi-Arabien zu unterlaufen.
Iran weiß, dass Israel über Atomwaffen verfügt. Wird das Israel nicht immer vor schweren Angriffen schützen, weil Iran einen katastrophalen Gegenschlag fürchten muss?
Naja, das ist eine schwierige Frage. Es gibt Iran-Experten, die versuchen, das zu beurteilen. Da gibt es im Wesentlichen zwei Denkschulen. Die eine Denkschule sagt, die Iraner sind rational, die würden eine Atombombe, wenn sie sie einmal haben, nicht einsetzen, denn das wäre ja ihr eigener Untergang. Aber eine andere Denkschule sagt, nein, das ist ein fanatisches Regime im Iran, das sind sogenannte Zwölfer-Schiiten, die haben so eine Märtyrer-Ideologie, die glauben, dass also Chaos und Katastrophen herbeigeführt werden müssen, damit dann eine messianische Endzeit eintritt und die würden die Atombombe sehr wohl einsetzen. Aber es ist noch schlimmer. Es gibt ein bekanntes Zitat von Hashemi Rafsanjani, der ein Ex-Präsident des Iran war, der vor mehr als 20 Jahren gesagt hat in einem Vortrag auf der Universität in Teheran, eine Atombombe würde ganz Israel zerstören, aber eine Atombombe würde die islamische Welt nur teilweise beschädigen. Also könnte durch den Iran und die islamische Welt durchaus überlebt werden. Also es wäre eine rationale Überlegung, die doch zum Einsatz einer Atombombe durch den Iran führen würde. Israel steht da in der ersten Reihe, aber Europa wäre natürlich durch eine iranische Atombombe auch bedroht.
Hier wird in Medien oft erwähnt, dass Israel schon lange gezielte Militärschläge im Libanon und in Syrien gegen führende Köpfe der iranischen Revolutionsgarde und gegen die Hisbollah ausübt. Warum tut Israel das? Welche Funktion hat das?
Ja, also diese Lufteinsätze Israels, die gibt es seit vielen Jahren. Das ist gegen iranische oder Hisbollah-Ziele gerichtet, im Wesentlichen meistens gegen Waffentransporte aus dem Iran in Richtung Hisbollah im Libanon, auf dem Landweg oder auch auf dem Flughafen von Damaskus als Zwischenstation oder zum Beispiel jetzt zuletzt am 1. April, wo das Gebäude in Damaskus angegriffen wurde, fälschlich auf das Botschaftsgebäude bezeichnet, gegen iranische Offiziere, die aus israelischer Sicht Drahtzieher des Terrors sind. Also da ist die Angst aus israelischer Sicht, dass der Iran sich in Syrien militärisch etabliert. Also der Iran selbst ist, ich weiß nicht was, 1500 Kilometer weit weg von Israel, aber in Syrien selbst bauen die Iraner eine neue Front gegen Israel auf, eine Art Sprungbrett, und da sind sie nur 15 Kilometer entfernt, also unmittelbar vor der Nase der Israelis, auf dem Golan. Und aus israelischer Sicht ist das eine unerträgliche Bedrohung, dass der Iran sich sozusagen in Syrien militärisch etabliert, und das kann Israel nicht zulassen, und das ist der Hintergrund für die regelmäßigen Angriffe auf iranische Stellungen, sagen wir mal, in Syrien.
Schauen wir noch ganz kurz nach Gaza. Es kommen jetzt viel mehr Lebensmittel und auch wieder viel mehr Treibstoff nach Gaza hinein. Damit hat auch die Hamas wieder sehr viel mehr Treibstoff zur Verfügung. Sehen Sie noch irgendeine Chance, dass die israelischen Geiseln in den Händen der Hamas in absehbarer Zeit freikommen?
Also wir hatten über die letzten Wochen, kann man sagen, wieder offenbar indirekte Verhandlungen zwischen Israel auf der einen Seite, Hamas auf der anderen Seite mit Vermittlung von Katar und Ägypten und USA. Aber das Gefühl ist, dass man da nicht weiterkommt und dass vor allem die Hamas das verschleppt. Die Hamas hat offenbar jetzt kein Interesse, Geiseln freizugeben. Die Geiseln sind ja auch ihre stärkste Trumpfkarte und sind ihr Schutzschild. Also man führt Verhandlungen, man kommt nicht weiter. Jetzt heißt es wieder, dass vielleicht doch wieder mehr militärischer Druck auf die Hamas ausgeübt werden müsse, damit vielleicht die Geiseln doch eine bessere Chance bekommen und die Hamas vielleicht doch irgendwie kompromissbereiter würde. Aber nein, es sieht vorläufig überhaupt nicht danach aus, als würden in nächster Zeit weitere israelische Geiseln freikommen.
Am Montagabend beginnt Pessach, eines der wichtigsten jüdischen Feste. Werden die Israelis feiern wie sonst oder ist die Anspannung doch sehr, sehr hoch?
Ja, also auf allen lastet diese Kriegssituation, kann man sagen, natürlich faktisch, aber einfach auch psychologisch. Also alle haben irgendwo, wie soll ich sagen, einen Stein auf dem Herzen und einen Stein im Magen und niemand kann unbeschwert feiern. Pessach zum ersten Mal nach dem 7. Oktober, das ist das Familienfest in Israel, Festmahl, Sederabend mit der Großfamilie auf 20, 30 Portionen, das ist auch das Fest der Freiheit, Auszug aus Ägypten, und da fühlt man also stark, viele fehlen, die Ermordeten und die Gefallenen und natürlich die Geiseln. Also da kann sicher also keine übliche Feierstimmung aufkommen. Und andererseits hat man aber schon die Einstellung, jetzt erst recht, und man wird irgendwie mit zusammengebissenen Zähnen feiern.
Herzlichen Dank. Das war der israelische Journalist Ben Segenreich mit Hintergrundinformationen zum Konflikt zwischen Israel und dem Iran. Wir haben das Gespräch heute Morgen um 10.30 Uhr aufgezeichnet. Vielen Dank nach Tel Aviv. Wir bleiben beim Thema. Der Angriff des Iran auf Israel hat lange verdrängte Fragen wieder auf die Tagesordnung gebracht, die sich nach dem kleinen, mutmaßlich israelischen Drohnenangriff bei Isfahan nur noch dringlicher stellen. Wie aggressiv ist das Mullah-Regime eigentlich und wie soll man mit ihm umgehen? Was muss von europäischer Seite passieren? Schon seit Jahren fordern ExpertInnen, viele Exil-Iraner und etliche PolitikerInnen, die Islamische Revolutionsgarde endlich EU-weit auf die Liste der Terrororganisationen zu setzen, wie es die USA, Schweden und verschiedene arabische Staaten schon lange tun. Die Revolutionsgarde, auch Revolutionswächter genannt, ist eine Art besonders ideologisch aufgeladener und aggressiver Teil der iranischen Streitkräfte mit großer Wirtschaftsmacht, der die entscheidende Rolle spielt in der Verfolgung iranischer Oppositioneller weltweit. Armin Levy setzt sich seit Jahren mit diesen Kräften auseinander. Er wurde in Teheran in eine jüdische Familie geboren und lebt seit mehr als 10 Jahren in Hamburg, wo er das jüdische Magazin Ravi herausgibt. Ich habe gestern mit ihm sprechen können und ihn gefragt, wieso es so wichtig ist, die Revolutionsgarde zu verbieten und als Terrororganisation zu markieren.
Die Islamische Revolutionsgarde spielt eine wichtige Rolle in gesamten Sektoren in iranischer Wirtschaft. Solche Organisationen auf Terrorliste einstufen als Terrororganisation, ist es wichtig, weil damit wird gesamte Wirtschaft, gesamte Stärke des iranischen Regimes auch unter Druck gesetzt. Die sind nicht nur in Iran aktiv, die auch bespitzen ganze Exil-Iraner im Ausland, die sich in Demonstrationen und Aktivitäten gegen das iranische Regime auch einsetzen. Und nach eventueller Einreise nach Heimat werden auch diese Menschen Fotos und Videos gezeigt, die werden erpresst. Die werden einfach mitgenommen und werden auch unter Druck gesetzt. Ja, wir wissen, wer du bist, wo du wohnst und was du machst. Teilweise werden die tatsächlich auch inhaftiert, teilweise werden Pässe weggenommen und nach ein paar Wochen, ein paar Tagen auch werden auch vor Gericht vorgeladen.
Sie treten ja schon seit Jahren in Hamburg dafür ein, dass das Islamische Zentrum Hamburg mit dieser sehr prominenten blauen Moschee an der Alster geschlossen werden soll. Es wird vom Iran gesteuert. Welche Funktion hat dieses Islamische Zentrum in Hamburg?
Solche Stellen wie IZH, wenn man zuerst denkt, solche...
IZH ist Islamisches Zentrum
genau,
Hamburg.
Genau, Islamisches Zentrum Hamburg. Menschen, die da sind, die sind einfach Menschen, die davor ausgebildet wurden, dass sie diese Ideologie von iranischem Regime auch verbreiten. Und das ist einfach nicht richtig, wenn man denkt, diese Menschen sind einfach religiöse, gelehrte Menschen. Nein, die sind gezielt da, die versuchen auch Menschen radikalisieren und die organisieren solche Aktionen wie Al-Quds-Tag gegen Israel, die verbreiten Hass und Hetze gegen Israel und Juden und auch spielen große Rolle, die einfach koordinieren gesamte radikal-islamistische Gruppierungen in Europa und einfach Unruhe und Gewalt beibringen.
Ende 2022 gab es ja Anschläge auf die Synagoge in Bochum und auf das Rabbinerhaus der alten Synagoge Essen. Und bezüglich Bochum stellte das zuständige Oberlandesgericht fest, dass Tat und Täter vom Iran gesteuert waren. Und bezüglich des Angriffs in Essen geht der Generalbundesanwalt, es gibt da noch kein Urteil, auch davon aus, dass der Iran dahinter stand. Warum macht der Iran so etwas? Was soll das? Was bezweckt er eigentlich damit?
Diese Akte der Gewalt sind Teil einer erschreckenden Strategie, die darauf abzielt, Juden und Israelis weltweit auch einzuschüchtern und unter Druck lassen. Das ist das Einzige, was sie gewinnen, sonst nicht.
Der Angriff des Iran auf Israel ist ja eine neue Eskalationsstufe. Was denken Sie und was hören Sie aus dem Iran? Fürchten die Menschen im Iran jetzt sehr einen großen Krieg zwischen Israel und Iran oder wie sehen die das?
Es ist unstrittig, dass kein Volk, weder im Iran noch in Israel, einen Krieg herbeisehnt. Neben selbstverständlicher Angst vor Krieg, meist der iranische Volk wünschen, egal eine Art und Weise Hilfe von Ausland, eine Kraft, dass die hilft, sich von diesen Diktatoren befreien. In mehreren Orten gibt es auch im Netz mehrere Bilder, das zeigt, gibt es so viele Graffitis und Parolen auf der Wände im Iran, dass Menschen sagen, Israel, bitte attackiere und vernichte diese Mullahs-Regime.
Also Sie sagen wirklich, es gibt Menschen, die hoffen, dass Israel was macht, was der Opposition hilft?
Genau, weil diese Opposition fühlt sich seit Jahrzehnten alleingelassen. Und heutzutage einzige Kraft, einzige Land und einzige Regierung, die daran glauben, dass die iranische Bevölkerung helfen kann, ist Israel.
Wie geht es den Jüdinnen und Juden im Iran? Man hört ja immer, sie könnten ihre Religion frei leben.
Zurzeit leben ca. 20.000 Juden in Iran und die können frei beten, ähnlich wie armenische und assyrische Christen. Aber das ist einfach typisch, dass so eine Glaubensgemeinschaft, so eine Kirche oder Synagoge auch überwacht wird. Das ist typisch zu sehen, ein PKW mit getönten Scheiben vor der Synagoge oder Kirche anhält und beobachtet, wer rein und raus geht und sogar fotografiert. Und auch kann man sagen, religiöse Minderheiten haben auch nicht typisch iranische Namen. Und davor gibt es so extra so eine Vermerk in Geburtsurkunde. Zum Beispiel, ich gehe einen Handyvertrag haben und ein Festnetz für zu Hause kaufen. Und wenn da diese Vermerk gesehen wird, wird automatisch diese Telefonnummer, diese Festnetz Tag und Nacht überwacht. Bei religiösen Minderheiten, das ist eine Dauersituation.
Und der Oberrabbiner von Teheran demonstriert aber trotzdem in der ersten Reihe von anti-israelischen Demonstrationen mit Parole Kindermörder Israel.
Diese Menschen sind gezwungen, in dieser solchen Situation teilzunehmen. Die werden alle grundlegenden Rechte verlieren, wenn die nicht mitmachen.
Armin Levy, am Montagabend beginnt Pessach. Jüdinnen und Juden feiern die Befreiung der Israeliten aus der ägyptischen Sklaverei vor mehr als 3000 Jahren. An welche Befreiung denken Sie denn, wenn Sie Pessach feiern?
In diesem Jahr denke ich an Befreiung der unschuldigen Israelis, die sich als Geiseln in Hand der Hamas-Terroristen befinden. Das ist alles, was ich wünsche, dass die zurück zu ihren Familien kommen. Und ich wünsche Frieden auf der Welt und alle Juden ganzer Welt ein koscheres und fröhliches Pessachfest.
Sie haben sich als Musik mit einem jüdischen Bezug ein hebräisches Lied gewünscht, Kirya Yafei Fia, von der Israelin Maureen Nehedar. Der englische Titel lautet Beautiful Heights, also schöne Berge. Wer ist die Sängerin und was ist das für ein Lied?
Meine liebe Freundin Maureen Nehedar ist eine wunderbare Komponistin und Musikerin. Sie ist genau wie ich im Jahr 1979 in Iran geboren. Sie ist aber in Israel aufgewachsen. Und in diesem Lied, was sie komponiert hat, sie bringt uns zu Berg Zion, Schönheit Jerusalem, und beschreibt Sehnsucht einer jüdischen Seele nach Berg Zion und Jerusalem.
Danke, Armin Levy, jüdischer Redakteur und Medienunternehmer in Hamburg mit Wurzeln im Iran. Schöne Berge, das war Maureen Nehedar mit einem von ihr komponierten Song. Die Sängerin, Dichterin, Komponistin und Musikforscherin gilt als Pionierin der judäo-iranischen Musik und ihrer Erhaltung in Israel und international. Und nun der Nachrichtenüberblick.
Die Bundesregierung will die Herausgabe von NS-Raubkunst an die ursprünglichen Eigentümer oder deren Erben erleichtern. Ein Gesetzentwurf sieht unter anderem einen Auskunftsanspruch gegenüber Personen vor, die NS-Raubkunst in Verkehr bringen. Das betrifft zum Beispiel Angaben über Verkäufer, Käufer oder andere Hinweise zu Herkunft und Verbleib des Kunstwerks. Außerdem soll in Frankfurt am Main ein besonderer Gerichtsstand für Fälle von NS-Raubkunst eingerichtet werden. Staatliche Schadenersatzleistungen sollen grundsätzlich zurückgezahlt werden, wenn der so entschädigte Eigentümer den Vermögensgegenstand wiederbekommt. Bis heute sind viele wertvolle Kunstwerke, die unter dem Naziregime zumeist jüdischen Eigentümern entwendet wurden, nicht zurückgegeben. Die Innenminister der Länder wollen Antisemitismus im Sport entschieden entgegentreten. Auf einer gemeinsamen Konferenz beschlossen sie, entsprechende Projekte deutschlandweit weiter auszubauen. Hintergrund ist die Zunahme von judenfeindlichen Vorfällen seit dem Massaker der Hamas im Oktober vergangenen Jahres, die auch massive Auswirkungen auf die Sportvereine hätten. Hessens Innenministerin Stolz erklärte, man stehe geschlossen an der Seite aller Sportlerinnen und Sportler jüdischen Glaubens. Der Präsident des jüdischen Sportverbandes Maccabi Deutschland, Alon Meyer, sprach von einer längst überfälligen Initiative. Seit dem jüngsten Angriff des Iran auf Israel sei eine weitere Eskalation zu erwarten. Und dieser Hass zeige sich auch massiv auf den Sportplätzen. Zum bevorstehenden Pessachfest hat der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Schuster, dazu aufgerufen, sich auf die Werte von Freiheit und Gemeinschaft zu besinnen. Dies gelte vor allem mit Blick auf den 7. Oktober und Antisemitismus in Deutschland, schreibt Schuster in der Jüdischen Allgemeinen. An jedem Seder-Tisch werde es in diesem Jahr einen Moment des Innehaltens für die Opfer des Terrors geben. Wir sollten aber auch an jeden unschuldigen Toten denken, den es in Gaza zu beklagen gelte, betonte Schuster. Bundesjustizminister Buschmann unterstrich in einer Anzeige, die Erinnerung an den rettenden Auszug aus der Knechtschaft mahne uns, dass Religion nur in Freiheit und Selbstbestimmung gedeihen könne. Das Pessachfest beginnt diesen Montagabend und dauert bis zum 30. April. Soweit die Meldungen.
Und das war unsere Sendung Shabbat Shalom mit Almut Engelin am Mikrofon. Am Montagabend beginnt mit dem Sederabend Pessach. Allen jüdischen Hörerinnen und Hörern ein gesegnetes Pessachfest, Shana Tova. Hören Sie nun die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der fünf Bücher Mose, von Rabbiner Netanel Ohlhöft aus Berlin.
Spreche zu der ganzen Gemeinschaft Israels. Am 10. dieses Monats möge sich ein jeder ein Lamm für eine Familie nehmen, ein Lamm pro Haus. Schemot 12,3. Pessach steht vor der Tür. Für uns alle bedeutet das ausgiebige Reinigungen, Einkäufe, Anstrengungen. Der dieswöchige Shabbat Hagadol, wie der Shabbat vor Pessach traditionell genannt wird, ist ein erster Höhepunkt in diesen zahlreichen Vorbereitungen. An ihm sind wir aufgerufen, uns mit den mannigfaltigen Halachot, den Vorschriften der anstehenden Feiertage, noch intensiver zu befassen als an den übrigen Tagen dieser vorfestlichen Zeit. Denn an ihm erinnern wir uns daran, dass im Jahr des Auszugs aus Ägypten die Pessach-Vorbereitungen unserer Vorfahren an eben diesem Shabbat begannen. An jenem Tag rief der Ewige das Volk Israel dazu auf, sich bereits ein junges Schaf oder ein Zicklein auszuwählen, das so dann am 14. Nisan als Korban Pessach zubereitet werden sollte. Für uns nun, in unseren vielen Mühen, wirkt diese Form der Vorbereitung recht einfach und harmlos im Vergleich zu unseren heutigen umfänglichen Vorbereitungen von Pessach Dorot, dem Pessach aller späteren Generationen. Und doch berichtet uns der Midrasch, dass das mit den Präparationen verbundene Leid in jenen Tagen deutlich größer war. Wie wir in verschiedenen Quellen hören, war die Mehrheit der Juden in jenen Tagen nämlich nicht beschnitten. Ja, durch die Last der Sklaverei in Ägypten und den um sich greifenden Götzendienst des Exils ließen nahezu alle Israeliten diesen heiligen Brauch ihrer Vorfahren hinter sich. Allein der Stamm Levi soll ihn noch umfassend bewahrt haben. Da die Tora es aber nicht gestattet, das Pessachopfer unbeschnitten darzubringen, musste ein Großteil der Juden vorab die Brit Milah an sich selbst vollziehen, wie es in früheren Tagen bereits ihr Urvater Abraham getan hatte. Diese schmerzhafte Massenbeschneidung vor Pessach symbolisierte für das Volk Israel, das bald Ägypten hinter sich lassen würde, den Auszug in ein neues Leben. Unreinheit, Ausgrenzung, Versklavung, all diese fielen wie ausgediente Hüllen von ihnen ab. Mutig wagten sie den Sprung in eine bessere Epoche, in eine der Freiheit, der Nächstenliebe und der Gottesnähe. Umso passender scheint es, dass wir an diesem Schabbat aufgrund des gegenwärtigen Schaltjahres auch den Wochenabschnitt mit Zorah lesen werden. Dort beschreibt die Tora, wie der Reinigungsprozess eines Menschen aussieht, der unter Zaraat, einer lepraähnlichen Krankheit, gelitten hat. Tatsächlich erinnert dieser hochrituelle Prozess im Kleinen und Individuellen an das, was uns in einem halben Jahr im Großen und Kollektiven zu Yom Kippur begegnen wird. Yom Kippur, der 10. Tag des Monats Tischrei, liegt kalendarisch parallel zum 10. Nisan, der genau 6 Monate vorher fällt. So wie Yom Kippur eng mit Sukkot verbunden ist und sie gemeinsam die Winterjahreshälfte einleiten, sind der 10. Nisan und Pessach der Auftakt zur Sommerjahreshälfte. Wie Yom Kippur uns von allen inneren und äußeren Unreinheiten befreit, so war es auch zur Zeit, als der Tempel in Jerusalem noch stand, Pflicht, sich von Totenunreinheit und anderer ritueller Makel zu befreien, um als erneuerter Mensch das Fest anzutreten, das nicht nur den Exodus aus Ägypten von Jahr zu Jahr in unser Gedächtnis ruft, sondern auch uns selbst und das heilige Land frühlingshaft verjüngt. Und diese Erfrischung haben wir bitter nötig. Die vergangenen Monate haben uns viel Unheil gebracht. Das Massaker an Schmini Azeret mit dem sich anschließenden und fortdauernden Krieg haben viel Leid geboren, das auch uns hier in der Diaspora fest in seinem Griff hat. Möge Pessach daher eine neue Jahreshälfte einleiten, die reichlich Wärme, Licht, Freiheit und Segen schenkt und die blühende Hoffnung verheißt, dass wir zusammen mit der ganzen Welt schon bald unseren inneren und äußeren Frieden zurückerhalten werden. Shabbat Shalom.
Das war die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der fünf Bücher Mose, von Rabbiner Netanel Ohlhöft aus Berlin. Zum Schluss hören Sie das Rofe Ilion. Übersetzt lautet der Text: Höchster Heiler, heile uns und wir werden geheilt, denn du bist unsere Herrlichkeit. Es singt Kantor Asi Schwarz. Thank you.
Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag auf NDR Info.